Liebe Geschwister, wir feiern heute, wie ihr alle wisst, ersten Advent. Advent, in lateinischer Sprache, bedeutet Ankunft und bezieht sich nicht nur auf das erste Kommen Jesu, wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, sondern auch auf sein zweites Kommen. Und wie Jesus seinen Jüngern befohlen hat, müssen wir jederzeit für den Tag seiner Wiederkunft bereit sein, an dem er jeden nach seinen Werken richten wird. Den Text, den wir heute lesen und betrachten wollen in der Offenbarung, hat auch mit diesen Gedanken zu tun. Wir sind in Kapitel 2 angelangt und ich werde heute die Verse 1 bis 11 lesen. Wir werden zwei der Gemeinden heute betrachten, an die diese Sehnschreiben Jesu geschickt worden sind. Ich lade euch ein, auch eure Bibel aufzuschlagen und mit mir den Text in Offenbarung Kapitel 2 zu verfolgen. Das ist unser Herr Jesus, der hier spricht. Er sagt dem Engel der Gemeinde von Ephesus, schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wir wollen noch mal kurz beten. Lieber Herr, wir danken dir für diese Worte, die du an die Gemeinde richtest. Wir wissen, dass diese Worte auch für uns gelten. Wir haben dein Wort vor uns und wir wollen darauf achten. Wir wollen deine Ermahnung, deine Warnung auch empfangen, besonders in dieser Zeit des Advents, wo wir an deine erste Ankunft, aber auch an deine Wiederkunft auch gedenken. Hilf uns, Herr, dass wir dich mit einem offenen und vorbereiteten Herzen empfangen. Wirke du doch in uns durch deinen Geist. Wir bitten dich darum. Amen.
Amen.
Wir haben in den letzten Predigten gesehen, dass Christus, wenn er im Buch der Offenbarung sagt, dass er bald oder rasch kommt, nicht nur von der endgültigen Wiederkunft spricht, sondern auch von einer ganzen Reihe von Gerichten, die er im Laufe der Geschichte ausüben wird. Und manchmal werden auch diese Gerichte auch an einen Teil seiner untreuen Gemeinden ausgeübt. Wie Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, denn die Zeit ist da. Das hat er damals gesagt. Denn die Zeit ist da, da das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wer wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und diese Zeit des Advents erinnert uns, dass Jesus Christus jeden Tag kommt, dass er vor der Tür steht, ja, dass auch eine bestimmte Gemeinde sagen wird und dass er wartet, dass wir die Tür aufmachen, dass er reinkommt und mit uns Abendmahl feiert. Und das erinnern wir uns auch jeden Sonntag, wenn wir jede zwei Wochen bei uns, wenn wir Abendmahl feiern, dass der Herr anwesend ist und dass er auch in unserem Leben willkommen geheißen werden möchte. Und der Herr zeigt damit, indem er sagt, er kommt und auch für seine Gemeinde, dass er bereits herrscht. Jesus ist König, er herrscht schon. Sein Reich hat schon angefangen. Es ist zwar ein geistliches Reich, aber das ist schon da. Er herrscht und er fordert auch Gehorsam von uns, der einem Herrscher zusteht. Jesus ist nicht nur unser Heiland, er ist auch unser Herr. Und er möchte auch unser Herr als solcher auch in unserem Leben erkannt werden. Zunächst zu der Absicht dieser Sendschreiben. Warum wurden diese Sendschreiben den Gemeinden gerichtet, also gegeben worden? In den ersten beiden Botschaften haben wir darauf hingewiesen, dass diese Weissagung, die der Apostel Johannes von Jesus Christus selbst erhalten hat, sich in erster Linie an Ortsgemeinden der Provinz Asien richtete. Das sind diese sieben Gemeinden, die hier erwähnt sind, die auch in einer Zeit großer Drangsal lebten. Es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um die Verfolgung, eine große Verfolgung, die unter Kaiser Domitian angefangen hat. Das ist am Ende des ersten Jahrhunderts und mit kurzen Pausen sich auch bis zur Zeit des Kaiser Konstantin auch erstreckt hat. Während dieser Zeit lebte die Gemeinde Gottes in ständiger Drangsal, Verfolgung. Der Inhalt dieser Brief wird uns in den Kapiteln 2 und 3 des Buches der Offenbarung mitgeteilt. Und wenn wir diese Briefe betrachten, sehen wir ein allgemeines Muster. Jeder Brief hat ungefähr den gleichen Aufbau. Jeder Brief ist an den Engel gerichtet, der diese Gemeinde vertritt. Wir haben gesehen, dass Engel nicht nur Nationen, sondern auch Gemeinden vertreten. Jeder der Briefe enthält eine Eigenschaft des Herrn, wie er in der Vision des Johannes in Kapitel 1 erschienen ist. Wir haben gesehen, wie der Herr sich manifestiert hat, was von ihm gesagt wird. Und jeder Gemeinde wird der Herr mit einer Eigenschaft auch vorgestellt. Jeder Brief enthält auch ein Lob für die Gemeinde. Mit einer Ausnahme. Und jeder Brief enthält eine Zurechtweisung auch, mit zwei Ausnahmen, die wir sehen werden. Jeder Brief ermahnt seine Leser zu einer bestimmten Handlung. Jeder bekommt einen Auftrag vom Herrn. Und jeder Brief enthält auch eine Verheißung, um sie zu treuem Gehorsam anzuspornen. Wir werden sehen, dass man diese sieben Gemeinden in drei Gruppen einteilen kann. Zwei Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, erhalten nur Lob. Zwei weitere Gemeinden, Sardes und Laodicea, erhalten nur Tadel. Und die drei übrigen von ihnen, Ephesus, Pergamon und Thyatira, bekommen ein gemischtes Zeugnis. Aufgrund des hochgradigen symbolischen Charakters der Offenbarung wollen viele Ausleger in diesen Ortsgemeinden Vertreter der Kirche Jesu Christi in bestimmten Epochen der Geschichte sehen. So steht Ephesus zum Beispiel für das erste Jahrhundert, das heißt die Urgemeinde. Smyrna, die ganz besonders in der Zeit der Bedrängnis lebte, steht oder würde stehen für die Zeit der Verfolgung, hauptsächlich im zweiten Jahrhundert. Pergamon entspricht der Zeit des Kaisers Konstantin, als die Gemeinde zur Staatskirche wurde. Thyatira steht für das Mittelalter. Sardes entspricht der Zeit, die zur Reformation im 16. Jahrhundert führte, eine Zeit, ein Tief der Gemeinde, bis die Reformation kam. Philadelphia steht für die Zeit der Reformation nach der Reformation und die Zeit der großen Erweckung und der modernen Missionsbewegung. Und schließlich steht Laodicea für die lau gewordene Gemeinde der Endzeit. Obwohl diese Interpretation einen gewissen Reiz hat, ist sie eher spekulativ. Viel wahrscheinlicher scheint es, dass jede der Botschaften einen direkten Bezug zu den tatsächlichen Bedingungen hat, die wir aus der erwähnten Stadt kennen. Das heißt, die Briefe werden tatsächlich an Gemeinden geschrieben in ihrer Situation, in ihrem Kontext der damaligen Zeit. Das bedeutet nicht, dass diese Briefe ursprünglich als einzelne Schreiben in die Gemeinden gelangten. Keiner ist ein vollständiger Brief in sich. Sie befanden sich wahrscheinlich vom Anfang an im Buch der Offenbarung, wie dieses Buch der Gemeinde gegeben worden ist, und waren dazu bestimmt auch von anderen als den genannten Gemeinden gelesen zu werden. Nicht nur in dem engen Kreis der Gemeinde von Kleinasien, sondern sie waren auch für die ganze Gemeinde Jesu bestimmt. Das heißt, Jesus wendet sich hier in diesem Sendschreiben zwar an die Bedürfnisse dieser sieben genannten Gemeinden, behandelt aber Fragen oder Themen, die für das ganze Volk Gottes zu allen Zeiten und an allen Orten von Bedeutung sind. Das heißt, über diese Gemeinde hinaus wendet sich Jesus Christus an seine Kirche als Ganze. Und deshalb haben für uns diese Sendschreiben, diese Botschaften eine große Bedeutung. Wir sollen darauf achten, was drin steht. Wir wollen jetzt heute die zwei ersten Gemeinden betrachten. Zunächst die Gemeinde von Ephesus, die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war die wichtigste dieser sieben Städte aus Kleinasien. Es war nicht die Hauptstadt. Die Hauptstadt war Pergamon, also die administrative Hauptstadt. Das war die offizielle Hauptstadt der Provinz. Aber Ephesus war die größte Stadt in dieser Gegend. Sogar vor der Stadt Smyrna, die wir auch betrachten wollen. Ephesus war eine Gerichtsstadt, Sitz des römischen Gerichts, also Bezirksgerichts. Es war auch der Sitz der Bezirksregierung, vertreten durch einen sogenannten Prokonsul. Es war eine wichtige Stadt, auch kulturell und wirtschaftlich betrachtet. Der Apostel Paulus, das sehen wir auch in der Schrift, in der Apostelgeschichte, hatte nicht umsonst dort viele Jahre verbracht. Und von dort aus, Paulus gewirkt hat, sind auch viele bekehrte Menschen, die sich durch die Verkündigung und die Lehre des Apostel Paulus bekehrt haben. Denken wir zum Beispiel an jemanden wie Epaphras, der sich wahrscheinlich durch Paulus bekehrt hat. Diese Menschen sind auch in andere Städte in der Region gegangen und haben Gemeinden gegründet. Epaphras war der, so wie wir es aus der Apostelgeschichte erfahren, auch ein Gründer der Gemeinde in Kolosse. Wir wissen auch, dass Timotheus selbst in Ephesus gewirkt hat. Paulus hat ihn beauftragt, dort als Bischof sich um die Gemeinde zu kümmern. Und wir wissen auch durch die Tradition, dass Johannes, bevor er diese Offenbarung, diese Weissagung bekommen hat, auch eine Zeit in dieser Stadt gewirkt hat, bevor er auf die Insel Patmos verbannt wurde, wo er die Offenbarung bekommen hat. Der Ausleger William Barclay schreibt, wahrscheinlich in Anspielung auf die Pilgerreise, dass Ephesus so wie der Markt der Eitelkeiten der antiken Welt war. Wenn ihr die Pilgerreise gelesen habt, wisst ihr, was damit gemeint ist mit dem Markt der Eitelkeiten. Das war diese Stadt Ephesus. Und wir wissen auch, dass Paulus große Schwierigkeiten in dieser Stadt erlebt hat. Wir wissen, dass ein Aufstand dort passierte aufgrund dessen, dass Paulus predigte, dass es keine Götzen gibt. Und da haben sich die Goldschmiede und die Verteidiger des Tempels der Göttin Artemis gegen ihn verbündet. Und Paulus sagt es, dass die Lage so schlimm war, dass er befürchtet hat, dass er auch sterben würde. Jesus beginnt seinen Brief an diese Gemeinde mit Lob. Er weiß, sagt er, um die guten Werke, um die Bemühungen, um das standhafte Hausharren dieser Gemeinde. Diese Gemeinde, sagt er, hat eine Abneigung gegen das Böse. Sie hasst das Böse und auch diejenigen, die es tun. Besonders diejenigen gemeint sind, die sich auf Rechtgläubigkeit berufen, jedoch falsche Lehrer sind und falsche Lehren verbreiten. Wir erinnern uns auch an die Warnung des Apostel Paulus, als er sich von den Ältesten der Gemeinde auch verabschiedet hat in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Erinnert euch, wenn ihr dieses Kapitel gelesen habt, dann Paulus bestellt die Ältesten und warnt sie auch. Er sagt, ich habe unter euch mit großem Aufwand gearbeitet und ich übergebe euch der Gnade Gottes, aber ich warne euch, nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verderbte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und wir sehen hier wahrscheinlich die Erfüllung dieser Prophetie des Paulus. Es scheint, dass die Gemeinde in Ephesus besonders viel Wert auf gute Lehrer und das bisher Überlieferte treu bewahrt hatte. Es war eine Gemeinde, wo die gesunde Lehre einen wichtigen Platz hatte. Das Problem dieser Gemeinde nach Jesus war nicht das Wissen, die Erkenntnis, sondern vielmehr die Praxis. Sie hatte gut angefangen, aber langsam das aufgegeben, was am Anfang ihre Stärke ausmachte. Und Jesus betont hier, dass die Gemeinde ihre erste Liebe aufgegeben hat. Sie war am Anfang brennend, aber sie hat offensichtlich im Laufe der Zeit diese erste Liebe aufgegeben. Der zugrundliegende Gedanke hier ist der eines Mannes, der sich von der Frau scheiden lässt, die er anfangs so sehr geliebt hat. Das ist der griechische Ausdruck dahinter. Ein Mann, der am Anfang voller Liebe für seine Frau hat, aber dessen Liebe mit der Zeit erkaltet ist und sich dann von seiner Frau trennt. Das traf bei der Gemeinde Ephesus zu. Viele Ausleger haben hier eine Anspielung auf die Liebe zu Jesus Christus gesehen. Also du hast, wenn wir diese Worte lesen, dann denken wir, du hast deine erste Liebe zu dem Herrn aufgegeben. Eine Liebe, die die Christen Ephesus anfangs gezeigt haben. Aber wahrscheinlich sollte diese Liebe auch dem Volk Gottes gelten. Also nicht nur eine Liebe zum Herrn, sondern die Liebe zum Herrn sollte als Folge haben, dass auch die Geschwister sich untereinander lieben. Paulus sagt über die Epheser in Kapitel 1 seines Briefes an diese Gemeinde, Vers 15, er betont auch die Echtheit dieser Liebe. Vers 15, ich lese das. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Also Paulus betont die Echtheit dieser Liebe, die am Anfang in der Gemeinde Ephesus geherrscht hat. Aber mit der Zeit hat diese Liebe nachgelassen und auch diese Situation geführt. Die Gemeinde hat zwar, was die Lehre angeht, alles behalten, treu bewahrt, was ihr anvertraut worden ist, aber die Praxis hat nachgelassen. Und im Vers 5 befiehlt Jesus Christus der Gemeinde, deshalb Buße zu tun. Da, wo es einen Mangel an Liebe gibt, dann muss die Gemeinde Buße tun. Er sagt, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Gemeint sind die Werke der Liebe. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Wenn du nicht Buße tust, wird wiederholt, tu Buße. Und hier haben wir auch ein Beispiel dafür, was Jesus mit dem Ausdruck, ich komme, meint. Wir lesen, wenn du nicht Buße tust, komme ich rasch oder ich komme bald über dich. Die Funktion einer Gemeinde ist es, als Licht in der Welt zu leuchten. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt und dieses Licht soll hauptsächlich in der Gemeinde brennen, sodass die Welt erkennt, dass Jesus wirklich der ist, der er meint zu sein. Und dieses Zeugnis der Gemeinde besteht nicht nur aus Wissen, aus Erkenntnis, sondern auch aus Liebe. Wenn Jesus sagt, dass er den Leuchter von seinem Platz verstoßen wird, meint er damit, dass er dieser Versammlung ihren Status als Gemeinde entziehen wird. Sie mag diese Gemeinde, mag aus menschlicher Sicht weiterhin existieren. Die Menschen in dieser Gemeinde mögen sich jeden Sonntag oder mehrere Tage der Woche wieder treffen. Aber das Risiko ist, dass der Heilige Geist nicht mehr in ihrer Mitte wohnt. Das ist eine Gemeinde äußerlich, eine Kirche, die sich zu Jesus Christus bekennt, wo der Heilige Geist nicht mehr wirkt. Er mag zwar in einzelnen Christen wirken, aber er ist nicht mehr da als Geist, der diese Gemeinde beseelt. Die Gemeinde wird jedoch für ihren Abscheu gegenüber der Lehre der Nikolaiten gelobt. Wir hören manchmal von diesen Nikolaiten, wir wissen nicht genau, wer sie waren, was sie glaubten, aber es ist anzunehmen, dass sie eine Form des Kompromisses mit der Welt lehrten. Das haben wir auch betrachtet, als Jörg auch über dieses Thema gesprochen hat. Das sind Menschen, die im Grunde genommen gesagt haben, wir sind nicht von der Welt, aber wir sollten uns nicht von der Welt abkapseln. Nicht im Sinne, dass wir ein Zeugnis auch der Welt geben sollten, sondern wir sollten auch bestimmte Kompromisse schließen. Aufgrund der Bedeutung des Artemis-Tempels in der Stadt Ephesus und des Kaiserkultes war der soziale Druck damals auf die Christen sehr hoch. Und diejenigen, die nicht an den heidnischen Aktivitäten oder Feierlichkeiten teilgenommen haben, wurden schwer diskriminiert. Wir sprechen oft von Diskriminierung, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben in dem heutigen Kontext, wenn man von Diskriminierung spricht. Aber damals wurden wirklich die Christen diskriminiert bzw. verfolgt, weil sie sich nicht an die weil sie sich nicht an das soziale Leben der Gesellschaft beteiligt haben. Paulus geht in seinem Brief an die Korinther auf diese Frage ein. Das ist auch sehr interessant, was er sagt dort in Kapitel 8, 9 und 10 auch. Und er betont, dass der Verzehr von Götzenopferfleisch nicht kategorisch verboten ist, weil sonst könnte man überhaupt nichts mehr essen und nichts mehr auf dem Markt kaufen. Aber was er absolut und deutlich und klar verurteilt in Kapitel 10, ist der Besuch von heidnischen Tempels. Und damals waren viele Christen an diesen Feierlichkeiten, die auch in Tempeln stattgefunden haben, beteiligt. Paulus sagt im Kapitel 10, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, Paulus bestreitet, dass diese Götzen eine Existenz haben. Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Er sagt, hinter diesem Götzendienst sind in Wirklichkeit Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ganz deutlich. Ich möchte nicht, dass ihr euch an diese Dingen beteiligt, weil da besteht das Risiko, dass ihr in Gemeinschaft mit Dämonen seid. Im Schluss dieses Briefes an die Gemeinde, wie auch in den anderen 6 Briefen, finden wir eine Ermahnung, eine ausdrückliche Ermahnung, auf das Gesagte zu achten. Und eine Verheißung des ewigen Lebens für die, die wirklich hören. Und diese Ermahnung bezieht sich auf Worte Jesu im Evangelium, insbesondere auf das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Das heißt, wenn du Christ bist, wenn du dich als Christ bekennst, dann sollst du hören, was Jesus sagt, durch seinen Heiligen Geist. Im Kontext der Weissagung ist es offensichtlich, dass Jesus zu einer gemischten Zuhörerschaft spricht. In der Gemeinde sind sicherlich erwählte Christen, wiedergeborene Christen, die den Heiligen Geist haben und in der Lage sind, zuzuhören, was der Herr sagt. Aber es gibt auch Menschen, die sich als Christen bekennen, aber nicht wirklich dem Herrn gehören. Und die Botschaft wird sicherlich an die gerichtet, die ein Ohr haben, zu hören. Derjenige, der Ohren hat zu hören, ist auch derjenige, der überwindet wird und das ewige Leben als Belohnung erhalten wird. Ein Leben, das hier durch den Baum in der Mitte des Garten Edens symbolisiert wird. Baum des Lebens. Alle Verheißungen stehen in Verbindung mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Die Verheißungen, die wir hier finden, wie gesagt, die finden wir auch in ihrer Erfüllung in den letzten 2 Kapiteln der Offenbarung, Kapitel 21 und 22. Außerdem sind auch ein Echo von Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Wir werden sehen auch, dass es oft Zitate aus dem Alten Testament und hier insbesondere aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2 und 3, was ursprünglich von Adam in Eden verloren wurde, dieser Zugang zum Baum des Lebens, wird in Christus mehr als wiedergewonnen. Und diese Botschaft des Herrn Jesus an diese Gemeinde in Ephesus war nicht umsonst. Wir wissen, dass die Gemeinde in Ephesus auf diese Ermahnung hin Buße tat. Es ist interessant zu lesen, dass der Kirchenvater Ignatius von Antiochien, der im 2. Jahrhundert gelebt hat und der auch selber Märtyrer wurde, an diese Gemeinde auch einen Brief schrieb, wie Paulus damals. Und er lobte sie dafür in diesem Brief, und wir haben diesen Brief noch erhalten, er lobte die Gemeinde dafür, dass sie auf die Worte des Herrn gehört haben und zu ihrer ersten Liebe zurückgekehrt sind. Wir kommen jetzt zu der zweiten Gemeinde, die Gemeinde in Smyrna. Diese Stadt Smyrna, heute die türkische Izmir, eine sehr große Stadt in der Türkei, war damals auch eine wichtige Hafenstadt. Es gibt eine Bucht da vor der Stadt Izmir mit einem wichtigen Hafen. Und diese Stadt befand sich 50 Kilometer nördlich von Ephesus. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass diese Städte sich auf einer Art Schleife befinden. Das ist die nächste Stadt nach Ephesus Richtung Nord. Jesus stellt sich der Gemeinde in Ephesus als der Erste und der Letzte vor, als der tot war und lebendig, die Gemeinde in Smyrna, ja, als der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Es ist auch interessant zu sehen, dass, was Jesus sagt, auch einen Bezug auf die jeweilige Situation der Stadt hat. Schon der Name der Stadt und ihre Geschichte sind mit Symbolik behaftet. Der Name Smyrna leitet sich von Myrrhe ab. Die Myrrhe ist ein aromatischer Gummiharz, das zur Einbalsamierung von Leichen verwendet wurde, schon in der Antike, auch von den Ägyptern, aber auch von vielen Völkern der damaligen Zeit. Smyrna war eine sehr alte Stadt, die im 7. Jahrhundert vor Christus völlig zerstört wurde und die Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus wieder aufgebaut wurde und sogar noch schöner geworden ist, sodass man sagen kann, dass diese Stadt eine regelrechte Wiederauferstehung erlebte. Jesus stellt sich hier als derjenige, der tot war und wieder auferstanden ist. Smyrna war für ihre anhaltende Loyalität zu Rom bekannt, als die Römer die Gegend Anfang des 2. Jahrhunderts auch besetzt haben. Haben einige Widerstand geleistet, aber von Anfang an hat die Stadt Smyrna dem römischen Kaiser eine erstaunliche Loyalität und Treue gezeigt. Die Folge war, dass die römische Kultur und ihre Werte in Smyrna stark verankert waren und dass sie sich auch sehr negativ auf die Christen ausgewirkt haben. Vor allem in Zeiten der Verfolgung. Die Gemeinde hat es nicht leicht in dieser Stadt gehabt, schon vom Anfang an. Jesus sagt hier, dass er von der Bedrängnis der Christen dort weiß. Er weiß, dass diese Verfolgung der Gemeinde in einem Zustand äußerster Not und Armut auch gebracht hat. Das heißt, die Christen, wer Christ wurde in dieser Stadt, sollte auch mit sehr großen Nachteilen rechnen, dass er seine Arbeit findet, dass er keine Arbeit, neue Arbeit finden konnte. Geschäftsleute wurden nicht besucht, man kaufte nicht bei ihnen, so wie es auch heute der Fall ist in vielen Regionen der Welt. Wenn jemand Christ wird, dann meidet man die Geschäfte, die sie besitzen. Christus betont, dass die Gemeinde von Smyrna trotz dieser äußeren Notlage in Gottes Augen sehr reich ist. Diese Christen haben sich sozusagen Beutel gemacht, die nicht veralten. Einen Schatz haben sie gesammelt, der nicht vergeht. Und das im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und die Motte nicht zerstört. Wir erinnern uns an die Worte Jesu. Macht euch solche Beutel, sammelt euch solche Schätze im Himmel. Das Guthaben, das die Christen in Smyrna in den Banken dieser Welt nicht hatten, befand sich auf ihrem Konto im Himmel. Und Jesus betont, dass unter diejenigen, die diese Gemeinde direkt oder indirekt verfolgen, sich auch Juden befinden. Interessant ist die Formulierung hier, sie nennen sich Juden, sind es aber nicht. Wir sollten das nicht missverstehen, das sind tatsächlich Juden, aber Gott sagt, das sind keine echten Juden, wenn sie sich so gegenüber der Gemeinde verhalten. Wie sollen wir Johannes Worte verstehen? Wahrscheinlich muss man es im Licht dessen verstehen, was Paulus in Römer 2, die Verse 28 und 29 sagt. Er sagt dort, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Das heißt, nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Und Jesus nennt auch dieser Jude dort eine Synagoge des Satans. Wir wissen, dass Kaiser Domitian die Juden nicht mochte und sie auch zum Teil verfolgt hat. Es ist daher wahrscheinlich, dass viele von ihnen, zumindest in der Stadt Smyrna, dem Kaiser die Treue geschworen haben, um sich die Gunst Rom zu ziehen und die Verfolgung zu meiden. Als der Bischof der Gemeinde Smyrna, Polykarp, 60 Jahre später zum Märtyrer in dieser Stadt, in dieser selben Stadt Smyrna geworden ist, hat sich die Feindseligkeit der Juden der Stadt gegenüber den Christen so gezeigt, dass sie versuchten, die Hinrichtung Polykarps zu erzwingen. Die Römer waren noch nicht ganz klar, also keine letzte Entscheidung getroffen haben. Aber das sind die Juden, die dazu gewirkt haben, dass dieser Polykarp tatsächlich hingerichtet wurde. Und wir lesen, dass obwohl es Schabbat war, als Polykarp hingerichtet wurde, verbrannt wurde auf einem Scheiterhaufen, die Juden der Stadt das Holz für den Scheiterhaufen gesammelt haben, auf dem Polykarp verbrannt wurde. Jesus warnt die Christen in Smyrna davor, dass sie für eine kurze Zeit leiden müssen, ermutigt sie aber, keine Angst zu haben. Im römischen Rechtssystem war das so, dass die Inhaftierung nicht immer wegen einer Strafe vollzogen wurde, sondern oft als Zwangsmittel eingesetzt wurde, um den Gehorsam gegenüber einer richterlichen oder kaiserlichen Anordnung zu erzwingen. Das heißt, man hat die Menschen so eine Art, Zwangshaft gebracht, um sie dazu zu zwingen, doch zu gehorchen. So können wir die Zahl 10 hier als wörtliche Freiheitsstrafe verstehen. Aber sie hat auch sicherlich einen symbolischen Sinn, wie viele Aussagen hier in der Offenbarung. Und könnte auf die Probe von Daniel und seinen drei Freunden verweisen. Wir lesen in Daniel-Buch Kapitel 1, dass als sie gezwungen wurden, auch aus der Tafel des Königs zu essen, Daniel und seine Freunde sich dagegen gewehrt haben. Und sie wurden 10 Tage lang auf die Probe gestellt. Und wir lesen, dass nach diesen 10 Tagen sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer am Hof des Königs. Das heißt, Jesus erinnert die Christen dieser Stadt an diese Geschichte und sagt, ihr werdet trotz dieser Probe am Ende besser stehen, als ihr denkt, als ihr fürchtet. Jesus ermutigt die Christen der Stadt, ihm treu zu bleiben, auch wenn sie dafür ihr Leben verlieren müssen. Wahrscheinlich wird diese Probe einen positiven Wert haben für die Christen. Aber es mag sein, dass einige von ihnen auch ihr Leben verlieren. Und er verspricht auch diesen Menschen, die möglicherweise ihr Leben verlieren, die Krone des Lebens. Krone des Lebens ist eine Metapher, die wir auch im Jakobusbrief zum Beispiel finden, Kapitel 1, Vers 12, wo Jakobus sagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Er spricht nicht unbedingt von Verfolgung in dem Kontext, sondern von jeder Art von Anfechtung. Glückselig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, sagt Jakobus, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Krone, um die es hier geht, ist der Lorbeerkranz. Das heißt auf Griechisch Stephanos, man weiß also, der Name Stephan kommt von der Lorbeerkranz. Das ist nicht so eine Krone aus Gold, sondern eine Siegerkrone, könnte man sagen. Lorbeerkranz, den man auf den Kopf eines Siegers gesetzt hat. Und es ist auch interessant zu wissen, dass jedes Jahr die Beamten der Stadt Smyrna, die Beamten, die Herrscher und die Priester der Stadt, eine Krone aus Blättern für ihre Treue zu ihren Pflichten bekommen hat. Das heißt, diejenigen, die dem Kaiser treu waren, haben eine solche Krone bekommen. Und Jesus sagt hier, wenn ihr mir treu seid, werdet ihr eine viel bessere Krone empfangen. Smyrna war auch berühmt für die Spiele, die dort stattgefunden haben, bei denen der Preis ein Lorbeerkranz war auch. Und man nannte auch die Stadt interessanterweise wegen ihrer Schönheit die Krone Kleinasiens. Es ist wahrscheinlich so zu verstehen, dass Jesus demjenigen, der ihm treu geblieben ist, ewiges Leben als Siegerpreis verspricht. Wir sollten nicht denken, dass diese Krone wirklich ein Preis ist, sondern dass sie den Preis darstellt, das ewige Leben. Wie gesagt, das ist eine Metapher. Während hier die Rede von einem zweiten Tod ist, und dieser zweite Tod symbolisiert den ewigen Tod. Der zweite Tod ist der ewige Tod, die Strafe in der Hölle. Während der erste Tod der leibliche Tod ist, das heißt, wir sollen uns nicht vor dem ersten Tod fürchten, sondern vor dem zweiten Tod. Und der Herr hat auch dasselbe gesagt. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch nicht vor dem ersten Tod. Und diese Menschen können die Seele aber nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in die Hölle. Also wir sehen hier eine wichtige Warnung. Der dem Herrn die Treue nicht erweisen wird, wird den zweiten Tod erleben. Und diejenigen, die dem Herrn bis zum Tod treu bleiben, und wie gesagt, das ist etwas, was der Heilige Geist imstande ist, zu einem treuen Christ zu schenken. Das hängt nicht von der Stärke unseres Glaubens ab oder von unserer Charakterstärke, sondern das ist eine Gabe Gottes, die auch in bestimmten Situationen gegeben wird. Der wird auch derjenige, der so Gott die Treue erweist, der wird das ewige Leben empfangen als Preis für seinen Sieg. Wir kommen zum Schluss. Was diese ersten beiden Gemeinden betrifft, so haben wir es mit zwei recht unterschiedlichen Situationen zu tun. Jede Gemeinde war in eine bestimmte Situation. Ephesus ist eine Gemeinde mit einer reichen Geschichte und großer theologischer und moralischer Standfestigkeit, die aber langsam erkaltet ist und nicht mehr für die Liebe zu Gott und dem Nächsten brennt. Das heißt, sie haben die Lehre sehr betont und sind auch, was die Lehre angeht, sehr treu geblieben, aber sie sind erkaltet worden und die Liebe haben sie langsam aufgegeben. Smyrna hingegen ist eine Gemeinde, die seit ihrer Gründung keine Ruhe zu kennen scheint und diese, ihre Liebe zum Herrn durch das, was sie erlitten hat, mehrmals bewiesen hat. Also unterschiedliche Umstände in diesen Städten. Und in diesem Sinne können wir sagen, dass Ephesus wahrscheinlich für viele evangelikalen Gemeinden in unserer freien westlichen Ländern steht. Während Smyrna eher die Gemeinde in Regionen der Welt symbolisiert, in denen die Christen verfolgt werden. Mögen wir daraus auch eine Lektion für uns selbst lernen. Amen.